Deutschlandfunk Kultur Länderreport.
Bad Karlshafen ist eine vor 300 Jahren erbaute spektakuläre barocke Planstadt an der Weser, UNESCO-Weltkulturerbe verdächtig. Doch das allein hat Einwohner der Stadt in Nordhessen dort nicht gehalten. Viele sind weggezogen. Doch nun gibt es zwei Ereignisse, die die Landflucht stoppen. Seit 2015 sind viele Flüchtlingsfamilien in die Stadt gekommen. Jetzt gibt es in der Kita in Karlshafen nach langer Zeit wieder eine zusätzliche Gruppe. Außerdem ist im Mai ein neuer Sporthafen für Weser-Freizeitschiffer eröffnet worden. Ein Hafen, der die Innenstadt beleben soll. Ludger Fittgau über eine Kleinstadt in Hessen, die sich gerade neu erfindet.
Dorothee Römer schlägt als Treffpunkt den Treidelkahn vor. Der Kahn liegt nicht im neuen Hafenbecken, das vor wenigen Wochen nach 90 Jahren wiedereröffnet wurde, sondern er steht auf festem Boden am Hafenrand des kleinen nordhessischen Weserstädtchens Bad Karlshafen. Einige Kinder klettern auf den Planken herum.
Wir waren bis vor kurzem ein vom Aussterben bedrohter Ort, denn es gab kaum noch Kinder. Und wenn man hier auf dem Platz gesessen hat, hat man keine Kinder gesehen. Und jetzt hat sich das vollständig verändert. Große Familien, sei sie nun aus Syrien oder aus Somalia oder aus Afghanistan, Irak, die wohnen hier in der Innenstadt.
Ein Bruderpaar aus dem syrischen Aleppo hat den Treidelkahn als begehbare Skulptur gebaut, erklärt Dorothee Römer. Das hölzerne Denkmal erinnert an das Treideln, das mühsame Ziehen von Lastschiffen durch Tiere oder Menschen flussaufwärts. Diese Technik gab es an manchen Flüssen bis in das 20. Jahrhundert hinein. Die syrischen Flüchtlinge haben den Schiffsrumpf komplett mit Szenen aus der Geschichte bemalt.
Die auf der einen Seite Karlshafen darstellen mit den alten und neuen Flüchtlingsbewegungen und auf dieser Seite des Treidelkahns die Kulturgeschichte der Menschheit.
Karlshafen ist als Barockstadt im ausgehenden 17. Jahrhundert von Hugenotten besiedelt worden. Die protestantischen Glaubensflüchtlinge aus Frankreich wurden vom damaligen Landgraf Karl von Hessen-Kassel in den noch heute existierenden Barockhäusern rund um das Hafenbecken an der Weser untergebracht, erzählt Dorothee Römer. Sie selbst sei ein Hugenottenkind, sagt sie.
Die Stadt existiert nur, weil es Flüchtlinge gibt. Und das hat sich nie so geändert. Es gibt in Karlshafen nur Leute mit einem Flüchtlingshintergrund. Es gibt keine eingeborenen Katten. Dann muss man nach Helmershausen in unseren mittelalterlichen Stadtteil gehen. Da gibt es tatsächlich Ureinwohner. Alle anderen Menschen, die Sie hier treffen, kennenlernen und sprechen, sind Menschen mit einem irgendwie gearteten Fluchthintergrund. Und natürlich integrieren wir hier die Menschen.
Dorothee Römer arbeitet hauptamtlich für die Flüchtlingshilfe des Landkreises Kassel, in dem Bad Karlshafen liegt. Gleichzeitig engagiert sie sich für einen Verein, der einen Fernwanderweg entlang der historischen Fluchtrouten der Hugenotten und Waldenser geschaffen hat. Die Wanderroute, die aus Frankreich und Norditalien nach Deutschland führt, endet in Bad Karlshafen. Sie ist inzwischen offiziell eine sogenannte Kulturroute des Europarates.
Europäische Kulturrouten, Kulturrouten des Europarates, die älteste überhaupt ist der Jakobsweg. Es gibt die Via Regia, die Hanseroute und nun auch schon seit 10 Jahren den Hugenotten- und Waldenserpfad. Voraussetzung für eine Kulturroute Europarat ist, dass mindestens 3 Länder des Europarates an dieser Sache teilnehmen. Wir sind 4 Länder. Also Deutschland, Italien, die Schweiz, Frankreich und der größte Teil des Hugenotten- und Waldenserpfades, der tatsächlich ein physischer Weg ist, den man laufen kann in beide Richtungen, der ist durchgehend markiert, der größte Teil geht durch Deutschland.
Nur wenige hundert Meter vom Hafenbecken entfernt liegt das Buch- und Kunstantiquariat von Bernhard Schäfer. Auch Schäfer stammt aus einer Karlshafener Hugenottenfamilie. Wenn Kunden in seinen Laden kommen und an der Wand des mehr als 300 Jahre alten Hauses das mächtige Regal mit oft ebenso alten Büchern erblicken, stellen sie oft spontan eine Frage, so Schäfer.
Das ist doch bestimmt eine Bibliothek von einem berühmten Hugenotten, der hier in Karlshafen gewohnt hat. Und da muss ich die erstmal auf den Topf setzen und sagen, genau das Gegenteil war hier in Karlshafen der Fall. Also hier ist sozusagen der Bodensatz der Hugenotten zurückgeblieben und die wussten, wo es lang ging oder die eine Idee hatten, die sie verwirklichen wollten. Die sind nach Berlin, Brandenburg, Preußen, aber nicht in Karlshafen geblieben.
Harry Oberländer, der in Schäfers Antiquariat gekommen ist, bleibt ebenfalls nicht in Karlshafen, obwohl er hier geboren wurde und sein Elternhaus noch hier steht. Den Schriftsteller und langjährigen Leiter des Hessischen Literaturforums zog es Ende der 1960er Jahre nach Frankfurt am Main. In der Zeit der Studentenbewegung schloss er sich einer Gruppe namens Revolutionärer Kampf an, zu der damals auch Daniel Cohn-Bendit gehörte. Doch nun ist Harry Oberländer fast 70 Jahre alt und aus Kosten- und Platzgründen in sein Elternhaus zurückgezogen. Dort liest er einen kleinen Prosatext über seine Jugend in Bad Karlshafen.
Sie möchten wahrscheinlich zuerst mal wissen, wo ich geboren wurde und was ich für eine beschissene Kindheit hatte und womit meine Eltern beschäftigt waren und so, bevor sie mich hatten. Und diesen ganzen David Copperfield-mäßigen Scheißkram, aber ich habe keine Lust darauf. Ich habe diesen Satz im Schulbus gelesen, als ich von Karlshafen, das damals noch kein staatlich anerkanntes Bad war, nach Hofgeismar fahren musste, weil dort meine Schule war. Es ist der Anfang von G.D. Salingers Fänger im Roggen. Es war Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Die Bundesstraße ist die B83. Schriftstellerisch arbeite ich seitdem immer wieder am B83 Blues.
Auch wenn an den Außenanlagen am Hafenbecken noch gewerkelt wird. Mitte Mai ist in Bad Karlshafen der neue Hafen in Betrieb genommen worden, nachdem er nun rund 90 Jahre ein nicht von Booten von der Weser aus erreichbarer Ententeich war. Der Neubau von Schleuse und Betriebsgebäude inmitten des Barockensembles wurde mit 5,5 Millionen Euro als nationales Projekt des Städtebaus vom Bund gefördert. Die Stadt mit ihren 3.600 Einwohnern zahlt noch einmal 1 Million Euro dazu, damit im Hafenbecken Boote mit einer Länge von bis zu 12 Metern anlegen können. Im Rathaus, das auch direkt am Hafen steht, koordiniert der junge Bürgermeister Markus Dietrich das Großprojekt.
Im Vorfeld war die Hafenöffnung sehr umstritten. Den Entscheid hat dann einen Bürgerentscheid gegeben, der auch sehr knapp zugunsten des Projekts ausgefallen war. Allerdings hat sich jetzt inzwischen die Stimmung doch gewandelt, seitdem klar ist, dass der Hafen jetzt wirklich fertig ist, seitdem man sehen kann, wie es am Ende nun aussehen wird. Und dadurch, dass auch der Kostenrahmen und der Zeitplan eingehalten wurde, sind, glaube ich, die meisten Kritiker nun zu Befürwortern des Projekts geworden.
Bad Karlshafen knüpft nun mit der Hafenöffnung nach fast einem Jahrhundert wieder an die Gründungsphase der Barockstadt vor 300 Jahren an. Diesmal geht es nicht um Lastkähne, die auf der Weser Industrieprodukte und andere Waren transportieren sollen. Diesmal geht es um die Freizeitschifffahrt, die durch den restaurierten Schleusenkanal das schöne Hafenareal in der Barockstadt ansteuern soll. Bad Karlshafen war schon einmal als Weltkulturerbe im Gespräch. Zu Recht finden die Bewohner und Besucher der Stadt, die oft mit dem Fahrrad an der Weser entlang aus dem nahegelegenen Westfalen kommen.
Schön, gucken Sie mal das Panorama hier. Das ist ja einmalig in Deutschland, ne? Mit diesen Häusern. Ne? Das ist doch so eine Art Barock, sagt man, glaube ich.
Dass es zu einer Belebung kommt, das kann man jetzt schon feststellen. Wenn man an den Wochenenden nach Karlshafen kommt, wird es schon schwierig, irgendwo einen Parkplatz zu finden.
Nun, die großen Schiffe fahren ja nicht auf der Weser. Ne? Also Onassis kommt nicht mit an und gibt hier ein paar Millionen aus.
Doch auch wenn etwa der griechische Reeder Onassis wohl nicht mit einer Luxusjacht Karlshafen ansteuern wird, der Häuserleerstand der vergangenen Jahrzehnte nach dem Niedergang der lokalen Industrie soll bald Geschichte sein, hofft der Bürgermeister.
Das Hafenprojekt war ja nicht nur darauf bedacht, jetzt nur Bootsleute nach Bad Karlshafen zu holen, sondern insgesamt die Stadt wieder zu beleben, zu zeigen, die Stadt hat sich nicht aufgegeben, sondern will wieder nach vorne gehen. Und deshalb denke ich auch, dass es auch für junge Familien zum Beispiel ein neuer Ansporn ist. In Bad Karlshafen kann man gut leben, wenn natürlich auch das drumherum, die Infrastruktur, Sie sprachen Kindergartenplätze und so weiter an, stimmt und natürlich auch genug Arbeitsplätze dann vorhanden sind.
Arbeitsplätze, die gibt es zurzeit in Bad Karlshafen, etwa durch den Kurbetrieb im Gesundheitssektor und im Tourismus. Gerade an den Wochenenden sind die Betten im Sommer oft ausgebucht. Allerdings, der Schwan, ein schönes altes Barockhotel am Hafen, ist stark sanierungsbedürftig und soll nun verkauft werden. Das macht den Bewohnern der Stadt und vielen Gästen am Hafenbecken Sorgen. Ebenso die Tatsache, dass es aktuell nur noch einen Lebensmittelladen in der Stadt gibt.
Mir gefällt hier persönlich nicht, dass es so wenig Geschäfte gibt.
Karlshafen, wir sind enttäuscht, dass zum Beispiel gar kein Aldi mehr da ist.
Die Häuser sind auch ziemlich renovierbedürftig. Sind alles alte Leute jetzt hier. Ne? Die Jugend zieht weg, wo Arbeitsplätze sind. Und die Alten haben ja auch nicht so das Geld, um das zu renovieren. Das kostet doch alles horrendes Geld, Handwerker.
Doch andererseits, im Hafengebiet selbst werden zurzeit leerstehende Ladenlokale renoviert. Man ahnt, dass es zumindest in den Sommermonaten bald rund um das Hafenbecken eine quirlige Gastronomie geben wird. Dorothee Römer, deren Familie hier auch einen Weinhandel betreibt, weist darauf hin, dass es rund um einen Freizeithafen immer saisonale Schwankungen geben wird.
Wenn Sie in Südfrankreich Ende Oktober oder im November unterwegs sind, da hat nichts mehr geöffnet, alles hat geschlossen. Also, dass wir hier ein Saisonbetrieb sind, das ist klar. Und ich glaube auch nicht daran, dass sich das ändern wird. Es wird sich mit der Hafenöffnung auch nicht großartig ändern, dass hier im Winter sehr viel Betrieb ist. Wenn aber die Saison wirklich ausgenutzt und ausgeschöpft wird, dann sind doch sicher einige Gastronomen froh, wenn sie im Winter mal nicht Samstag und Sonntag und jeden Abend und jeden Feiertag arbeiten müssen.
Vom Aussterben bedroht, als Hafenstadt neu erfunden. Ludger Fittger über Bad Karlshafen in Nordhessen. Werben an der Ill-Elbe liegt in der Altmark im Norden Sachsen-Anhalts. In dem kleinen Hansestädtchen ist die Zeit in bewundernswerter Weise stehen geblieben. Ein idealer Drehort für Filme aus dem Mittelalter. Aber nicht nur das. Hier begegnet einem die Zeit der Hanse, die Backsteingotik, Kaiser Wilhelm. Und man wundert sich, dass Autos statt Kutschen durch die Straßen fahren. Werben ist dabei, das mittelalterliche Zentrum zu sanieren. Doch das allein reicht nicht, um die Landflucht einzudämmen. Christoph Richter hat Werben besucht, eine Stadt zwischen Biedermeier-Ästhetik und Landflucht.
Ja, eine Woche ist nicht so viel Leben, aber am Wochenende kommen die Berliner, fliegen die Berliner hier wieder ein und dann ist wieder ein bisschen mehr Leben und ein bisschen Abwechslung.
Die 77-jährige Gundula Quiel wohnt seit 60 Jahren schon in Werben direkt am Marktplatz und hat die Stadt immer im Blick, erzählt sie und lacht. An die DDR-Zeiten denkt Gundula Quiel noch mit Grausen zurück, als man die stolze Bürgerstadt Werben einfach so verfallen ließ.
Nee, ganz so schön nicht. Nee, war nicht. Jetzt sind die Häuser alle so schön renoviert, gemacht.
Heute erstrahlt Werben. Mit rund 600 Einwohnern gilt Werben als eine der weltweit kleinsten Hansestädte. Eine altmärkische Kleinstadt im Norden Sachsen-Anhalts, in der die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. Sanierte Fachwerkhäuser, wohin das Auge blickt. An manchen der Gebäude hängen kleine Schilder, die die wechselvolle Geschichte erzählen. Und ein Hauch von Biedermeier weht durch den Ort. Als ob Kaiser Wilhelm gleich um die Ecke kommen würde. Als ob nur Kutschen statt Autos durch die Stadt rollen.
War eine wohlhabende Stadt durch den Getreidehandel. Die Stadt war 130 Jahre Mitglied im historischen Hansebund. Sie ist im Mittelalter eine Stadt gewesen, quasi ein Wallfahrtsort. Hier gab es Reliquien, die man sehen konnte. Man hat dann hier auch die Möglichkeit gehabt, zum Bader und zum Barbier zu gehen. Man pflegte sich hier auch.
Erzählt Jochen Hufschmid, früher Bürgermeister von Werben. Jetzt sitzt er für die SPD im Gemeinderat der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, zu der jetzt Werben gehört. Er kümmert sich seit Anfang der 2000er Jahre im Arbeitskreis Werbener Altstadt, kurz AWA, um den Erhalt der einzigartigen Innenstadt. Die AWA ist eine Bürgerinitiative der Werbener Stadtgesellschaft, die ihre über 1000 Jahre alte Stadt erhalten will. Man rettet Häuser, indem die AWA sie erstmal erwirbt, um sie später irgendwann zu sanieren. Denn die alten zweistöckigen Fachwerktraufenhäuser, wie man sie auch aus Lübeck oder Stralsund kennt, sind das Kapital von Werben.
Es ist ein Flächendenkmal, die komplette Altstadt als historische Altstadt und bestimmte Häuser sind da nochmal besonders geschützt, sind auch Einzeldenkmale.
Wenn man von oben auf Werben schauen würde, würde man sehen, wie sich die Straßen ovalförmig um das Zentrum der Stadt ziehen, die Johanneskirche. Eine mächtige Trutzburg, eine Kathedrale auf dem Dorf. Die spätgotische Backsteinhallenkirche stammt aus dem 15. Jahrhundert. Der mächtige, in den Himmel ragende Westturm ist schon von weitem sichtbar. Jetzt müssen immer wieder Reparaturarbeiten vorgenommen werden.
Der älteste Teil dieser Kirche ist noch romanisch, die unteren 5 Turmgeschosse. Nach 1160 hat Albrecht der Bär den Johannitern die Kirche zu Werben und 8 Hufen Land geschenkt. Und dann waren die Johanniter hier, haben hier ihre erste norddeutsche Komturei gehabt.
Zu Zeiten König Heinrich I. war die Stadt eine umkämpfte Grenzfestung zum Schutz gegen die heidnischen Wenden. Heute ist Werben ein Anziehungspunkt für gestresste Großstädter, modische Trendsetter. Insbesondere Berliner lassen sich zunehmend in Werben nieder, denn die Häuser sind günstig, schon ab einem Euro zu haben. Natürlich kommen da noch einige Sanierungskosten hinzu. Auch die gebürtige Pariserin und Musikwissenschaftlerin Lucille Toyer hat sich in Werben verliebt und ein Fachwerkhaus erworben und saniert. Es dient der Familie als Wochenenddomizil.
Also zuerst war es die Landschaft. Ich hatte ja das Glück, Werben von seiner schönsten Seite zu erleben. Da war die Elbe übergelaufen, die Elbwiesen waren vereist und die Sonne glitzerte auf dieses Eis. Da hatte ich ja die Stadt noch nicht mal gesehen, ne? Und als ich dann diese Kulisse gesehen habe mit diesen Fachwerkhäusern, das hat mich erstmal an das Elsass erinnert, aber dann doch eben ganz anders, ja, alles hier alles flach. Und diese schöne Elblandschaft und diese Stadtkulisse da drin, das war einfach perfekt. Ja.
Lucille Toyer ist die Lebensgefährtin von Dominik Geißler, Sohn des einstigen CDU-Politikers Heiner Geißler, sowie der Sprecher des Bundeswirtschaftsministers Peter Altmaier. Einer der berühmtesten Söhne der Stadt ist Friedrich Schorlemmer, Theologe und Bürgerrechtler. Er wuchs in Werben auf. Heute lebt er elbaufwärts in der Lutherstadt Wittenberg. Aber wenn er heute seinen Computer anschaltet, so heißt es, soll als erstes Bild immer die Silhouette von Werben auftauchen. Werben, idyllisch an den Ufern der Elbe gelegen, eingebettet in die Landschaft der Wische. Aber die über 1000 Jahre alte Stadt hat auch ein bisschen was von einer Biedermeier-Puppenstube, einer Modelleisenbahnkulisse. Andererseits ist die Stadt von Landflucht geprägt.
Na, wir müssen weitere Haltestrukturen schaffen, also dass die Leute, gerade die älteren Leute, hier bleiben können. Wir haben zum Beispiel das Bürgermobil geschaffen, mit dem vor allem ältere Leute, aber auch andere zu Ärzten gefahren werden können, zu Behörden, zu Einkäufen etc.
Aber das reiche nicht aus, sagt Jochen Hufschmied. Er wolle keine sanierte Schlafstadt, sondern lebendiges Leben in Werben. Das zumindest ist sein hehrer Wunsch. Der Marktplatz ist selbst zur Mittagsstunde bei schönstem Sonnenwetter menschenleer.
Das Problem ist ja, es ziehen kaum jüngere Leute hierhin. Es gibt keine Schule mehr. Das ist ein großer Schlag gewesen. Hat den Ort auch verändert, dass wir die Schüler nicht mehr hier haben.
Seit 2 Jahren ist nun auch die Sparkassenfiliale geschlossen. Der Internetempfang ist mehr schlecht als recht. Für Werben eine Katastrophe, weil es die Landflucht weiter verstärkt.
Das ist ein reales Problem, aber natürlich.
Lars Krämer kommt ursprünglich aus Westfalen. Jetzt lebt er mit seiner Frau und den beiden Kindern in Werder bei Potsdam. Auch er hat ein Haus in Werben, engagiert sich im Arbeitskreis Werbener Altstadt. Aber einen kompletten Umzug nach Werben, das könne er sich derzeit nicht vorstellen.
Im Hinterstübchen habe ich das, aber wir haben 2 Kinder und sieht ein bisschen problematisch aus. Erstmal müssen wir ein bisschen abwarten.
Derzeit stehen in Werben etwa 40 Häuser leer und verfallen. Darunter auch das Wohnhaus eines der letzten preußischen Scharfrichter. Sogar die Fenster aus der Bauzeit sind noch drin. Oft kümmern sich die Besitzer aber nicht um ihre Immobilien. Sie verfallen, werden abgerissen.
Es geht halt darum, dass dieser Status auch erhalten bleibt und dass man nicht einfach überall Baulücken schafft.
Jochen Hufschmied fordert daher Enteignungen, um dem Leerstand und Verfall entgegenzuwirken.
Und öffentlich zu versteigern, damit diese Häuser an Interessenten weitergegeben werden können.
Obwohl viele Fahrradtouristen durch die Stadt kommen, da Werben unmittelbar am beliebten Elberadweg liegt, gab es in den letzten Jahren weder ein Wirtshaus, ja nicht mal ein Café.
Also da blutet mir schon das Herz,
sagt der bayerische Kulturgeograf Hans Hopfinger von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Autor einer umfangreichen Studie zum Wirtshaussterben. Nicht nur die Schule oder der Dorfladen, auch das Gasthaus sei ein sogenannter Haltefaktor, warum Menschen in der Region bleiben oder sich gar entschließen, aufs Land zu ziehen.
Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Aspekt für das soziale und kulturelle Leben auf dem Dorf.
In Werben hat man jetzt das Steuer rumgerissen, denn die Bürgerinitiative Arbeitskreis Werbener Altstadt hat das ehemalige Schulhaus, das direkt gegenüber der Johanneskirche liegt, mit Hilfe der Deutschen Stiftung Denkmalschutz saniert und ein Café draus gemacht. Zwischen 1720 und 1725 wurde das klassizistische Fachwerkhaus errichtet. Jahrelang stand es leer. Jetzt habe man es perfekt saniert. Auch die farbliche Stimmigkeit der Innenausstattung wie der Außenfassade sei hervorragend wiedergegeben, sagt Konservator Helfried Weidner vom Landesdenkmalamt in Halle an der Saale.
Ja, ich freue mich immer, wenn irgendwas in dieser ursprünglichen Ästhetik zurückgewonnen ist. Denn die Menschen der vorangegangenen Stilepochen, die hatten ja auch sehr viel Sinn für Ästhetik.
Das müssen jetzt nur noch die Wochenendbewohner verstehen, um aus der Biedermeierstadt Werben am Ende einen lebendigen und quirligen Ort zu machen, in dem sich auch die Teilzeitbewohner dauerhaft niederlassen, um den Gegenbeweis anzutreten, dass Ostdeutschland nicht nur eine entleerte Region ist. In Werben könnte es gelingen.
Werben in Sachsen-Anhalt, Christoph Richter über eine der kleinsten Hansestädte der Welt.